Liebe Freunde, ihr habt uns jetzt ganz lang erzählt, die erneuerbaren Energien sind schuld am Strompreis. Aber unter uns, wir wissen schon, dass das nicht stimmt, ja, sondern dass die Faktoren andere sind, nämlich die Netzentgelte und Merit Order und der Preis von Gaskraftwerken. Wir brauchen aber billigen Strom. Also hört jetzt bitte auf, diese Technologie schlecht zu reden, sondern baut verdammt nochmal erneuerbare Energien aus, weil wir brauchen niedrige Energiepreise und die kriegen wir nur so. Das sieht man in den USA. Ja. Da, die Rechenzentren werden jetzt alle in Texas gebaut, weil da gibt es wahnsinnig viele erneuerbare Energien, ja, in Trumpland. Weil es einfach die billigste Art ist, Strom zu machen.
Mir hat es auch nochmal, obwohl ich mich mit vielen dieser Themen beschäftige, auch nochmal geholfen, diese Verknüpfungen noch deutlicher zu sehen. Dass eigentlich, genau, Patriarchat, Feminismus, Energiewende, Klimaschutz und Rechtsextremismus so eng zusammenhängen und dass da eben auch Maschinerien an Geld hinterstecken, die das Ganze aus Eigeninteresse finanzieren.
Die Energiewende ist ein deutscher Alleingang, ja? Das ist einfach kompletter Blödsinn. Absoluter Blödsinn.
Hi und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von unserem Podcast Energieaustausch. Die Klimakrise wird drängender denn je und die Technologien, wie wir ihr begegnen können, sind da. Trotzdem erleben wir ein Rollback und diskutieren statt Klimaschutz Erdgaskraftwerke oder Atomkraftwerke. Woran genau liegt das und wer hat genau die Macht über unsere gesellschaftlichen Debatten? Diese Fragen und was man dagegen tun kann, diskutieren wir heute mit Christian Stöcker. Er ist Autor, Journalist, Psychologe und Hochschulprofessor. Er schreibt unter anderem eine wöchentliche Kolumne im Spiegel und verantwortet den Studiengang Digitale Kommunikation. Hi Christian, schön, Hallo. Dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir sprechen können über super spannende Themen, die vielleicht nicht ganz so leichtgängig sind, aber umso wichtiger für unsere Gesellschaft und für unseren gesellschaftlichen Diskurs. Und ich glaube auch ganz, ganz viele Fragen gibt zu Debatten, die uns immer, immer wieder begegnen, auch gerade in der aktuellen Debatte. Und es ist ja so, dass wir schon, so erleben wir das zumindest, ein Rollback erleben in der gesellschaftlichen Debatte. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Klimapolitik und Klimaschutz, sondern auch von solchen Themen wie Feminismus. Du hast in deinem Buch Männer, die die Welt verbrennen, ein Netzwerk aufgezeigt, das aus Männern besteht, sehr, sehr gut verdrahtet ist und vor allem eins sehr, sehr gerne mag, Öl und Gas verbrennen und damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Was hat das jetzt genau mit der Debatte in Deutschland zu tun und mit den Themen, die uns eigentlich tagtäglich beschäftigen und uns im Alltag begegnen?
Naja, also wenn wir uns so die politische Debatte der letzten Jahre angucken, wie so über bestimmte, insbesondere energiepolitische Themen geredet wird, also Stichwort Wärmepumpe, ja, also es ist völlig klar, Heizen zu elektrifizieren ist die effizienteste Art, verfügbare Energie in Heizwärme zu verwandeln. Ja? Und eine Wärmepumpe ist eine Wundermaschine, die aus einer Kilowattstunde Strom 3 Kilowattstunden Heizwärme macht. Ja? Das kann sonst nichts. Und dann haben wir natürlich erlebt, aus rein politischen Gründen, wie diese Technologie schlecht gemacht wurde, auch von politischen Akteuren, die zum Hanebüchen Blödsinn erzählen, irgendwie mit absurden Summen um sich werfen und Dinge behaupten, die einfach nicht stimmen. Und da begegnet man dann, beim Thema Elektromobilität ist es so ähnlich, da begegnet man lauter so merkwürdigen, auf den ersten Blick irgendwie plausibel klingenden Argumenten, die aber im Prinzip eigentlich Feigenblatt-Produktionen zur Sicherung fossiler Geschäftsmodelle sind. Also beim Heizen so die Geschichten wie Wärmepumpen funktionieren nicht bei kalten Temperaturen, da muss dann der Heizstab einspringen, aber in Norwegen heizen 60% der Haushalte mit Wärmepumpe. Ja. Ne? Und da wird es doch relativ kühl im Winter. Oder jedes Mal, wenn von Elektroautos die Rede ist, wollen alle über Lithium reden. Ja? Lithium oder und das ganze Lithium, wo soll es herkommen? Und keiner weiß, dass 0,005% der globalen Metallproduktion Lithium sind. Ja? Und über die 20% oder so Aluminium, die sehr viel mehr Umweltschäden anrichten, möchte niemand sprechen. Aber über die 0,005% Lithium möchten auf einmal alle ganz, ganz intensiv sprechen. Oder das Narrativ, der Diesel, sogenannte effiziente Diesel ist mindestens genauso gut fürs Klima wie ein Elektroauto. Das ist einfach nachweislich falsch. Aber ganz viele von diesen Narrativen, die scheinen so aus dem Nichts zu kommen, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Leute, die 50 Jahre strategische Kommunikation gemacht haben, um fossile Geschäftsmodelle zu erhalten, nicht damit aufgehört haben. Also es ist oft ein bisschen schwierig, es nachzuweisen. Und auch so die Zusammenhänge und die Geldflüsse im Hintergrund sind meistens sehr, sehr gut verschleiert. Aber dass das im Gang ist und durchaus immer noch wirkmächtig ist und eben auch bis in die Politik und bis in deutsche Talkshows hineinreicht, ist absolut evident.
Wenn du jetzt so erzählst, dann stellt sich mir gleich die Frage, und die stellt sich, glaube ich, wahrscheinlich jeder Mensch, der dieses Buch in die Hand nimmt. Du schreibst ja nicht Menschen, die die Welt verbrennen, sondern Männer, die die Welt verbrennen. Warum genau sind es eigentlich die Männer? Du erörterst das in deinem Buch auch. Und was glaubst du, warum hängt, also eigentlich würde man jetzt auf den ersten Blick ja denken, Männlichkeit und Ölverbrennen, warum hängt das eigentlich miteinander zusammen? Und vielleicht ist es auch ja gewollt, dass es miteinander zusammenhängt, um genau das auch sich gegenseitig bestärken lassen zu können.
Also erstmal, die Frage wird ganz oft gestellt. Ich finde es ganz interessant deshalb, weil wenn das Buch in den 80ern rausgekommen wäre, hätte niemand gefragt, warum steht da Männer drauf? Also dass sozusagen, dass das als umgekehrt gegendert wahrgenommen wird, ist auch eine Folge von einem anderen Umgang mit Sprache. Ja. Aber warum steht da Männer drauf? Weil die meisten, von denen es handelt, sind halt Männer. Es sind halt Donald Trump und Mohammed bin Salman und Wladimir Putin und der Emir von Katar und so weiter. Also es gibt keine Chefin eines Ölkonzerns, das sind alles Männer. Also das Kartell derer, die dafür sorgen, dass diese Geschäftsmodelle so weiter so extrem hoch subventioniert am Leben erhalten werden, besteht überwiegend aus Männern. Kann man einfach erstmal so konstatieren. Das ist einfach eine deskriptive Tatsachenbeschreibung. Es gibt natürlich Frauen, die Handlanger der Männer, die die Welt verbrennen sind. Ja? Also ich sage mal ganz konkret Sarah Wagenknecht und Alice Weidel. Ja? Von beiden Enden des politischen Spektrums in Deutschland sind beide große Fans des Verbrennungsmotors und der Gasheizung. Ja? Was damit zu tun hat, dass Wladimir Putin ein großer Fan von Gasheizung und Verbrennungsmotoren ist, weil ohne Öl und Gas ist Russland pleite. Und die zweite Ebene, die eins drunter liegt, ist, es gibt auch bestimmte Haltungen und Eigenschaften, die bei Männern einfach häufiger sind als bei Frauen. Also eine Frau klebt sich keinen Schnupper an meinem Auspuff, Greta, Aufkleber aufs Auto. Ja? Und so, dass gerade so das Auto, das Lärm macht, oder das Motorrad, das Lärm macht, als Mittel der Identitätskonstruktion ist eher so ein Männer- als so ein Frauending. Es gibt auch tatsächlich den Begriff der Petromaskulinität, den hat eine amerikanische Politikwissenschaftlerin namens Kara Daggett geprägt. Und es gibt wiederum aus der Psychologie Studien, also empirische Studien, die wirklich zeigen, es gibt so ein Konglomerat von Einstellungen, marktradikal, eher so ein bisschen sozialdarwinistisch, sehr von der eigenen Klugheit überzeugt und der eigenen Informiertheit überzeugt und tendenziell so klimaskeptisch und sehr am fossilen Brennstoff hängend. Also es gibt sozusagen wirklich eine Korrelation bestimmter Eigenschaften, zu denen dieses Label Petromaskulinität ganz gut passt. Letzter Punkt. Wie bei allen anderen großen Problemen dieser Welt ist es so, dass unter der Klimakrise Frauen als erstes und stärker zu leiden haben als Männer. Also ganz konkret gerade aktuell, es gibt eben Studien, die zeigen, große Hitze in der Schwangerschaft erzeugt zusätzliche Risiken. Aber auch wenn wir es jetzt mit Hungersnöten oder Kriegen, Migrationsbewegungen zu tun haben, die halt alle durch Klimaveränderungen ausgelöst werden, werden Frauen immer die Leidtragenden sein, die Ersten. Also das hat natürlich auch historische Gründe. Wir leben eben in patriarchalischen Strukturen und da sind die Männer die mit der Macht. So, ne? Wäre es anders, gäbe es vielleicht auch mehr Frauen, die die Welt verbrennen. Aber so ist es einfach eine Tatsachenbeschreibung.
Ja. Ich habe eine Umfrage quasi mitgebracht, eine aktuelle Forsa-Umfrage, die sehr, sehr gut dazu passt. Die ist vom Table Briefing. Ich lese es einfach mal vor. Während fast 2/3 der Frauen im Klimawandel eine große Bedrohung sehen, stimmten dem weniger als jeder zweite Mann zu, 48%.
Oh, das ist ja erschütternd.
18% der Männer sagten sogar aus, der Klimawandel stelle keine Bedrohung für Deutschland dar. 8% bei den Frauen.
Naja, also ich meine, da haben wir wieder, es ist natürlich so, also ich sag mal, diese 18%, die das sagen, die wählen wahrscheinlich auch alle eine rechtsradikale Partei oder eine rechtsextreme Partei. Oder vielleicht manche auch eine Linksextreme, weiß ich nicht, aber das ist schon ein spezieller Menschenschlag, ne, der so denkt. Und Man muss immer sagen, dann sind aber auch noch 82%, die das anders sehen. Ne? Also dann, und dass es diesen Geschlechtsunterschied aber bei diesem Thema gibt, das spiegelt auch so ein bisschen den Geschlechtsunterschied bei der Haltung zu rechtsradikalen Parteien. Also ja. Männer wählen ja, tendenziell eher rechtsradikale Parteien. Ja. Und rechtsradikale Parteien sind fast immer Klimawandelleugnerparteien. Ja, das ist eben auch so ein, gehört ein bisschen zu diesem Konglomerat der Petromaskulinität dazu, wenn man so will.
Ja, das stimmt. Und also ich finde, in deinem Buch stellst du es ja auch nochmal ausführlicher dar. Und mir hat es auch nochmal, obwohl ich mich mit vielen dieser Themen beschäftige, auch nochmal geholfen, diese Verknüpfungen noch deutlicher zu sehen. Dass eigentlich, genau, Patriarchat, Feminismus, Energiewende, Klimaschutz und Rechtsextremismus so eng zusammenhängen und dass da eben auch Maschinerien an Geld hinterstecken, die das Ganze aus Eigeninteresse finanzieren.
Ich glaube, wenn man erstmal angefangen hat, die Welt durch diese Brille zu betrachten, das ging mir auch erst im Zuge des Schreibens dieses Buches so richtig so. Also im Endeffekt ist es eben so, die Öl- und Gasindustrie waren ein knappes Jahrhundert lang die mächtigsten Industrien, die es auf diesem Planeten gab.
Ja.
Und sie waren auch sehr lange die profitabelsten Industrien, die es auf diesem Planeten gab. Und sie sind bis heute die, glaube ich, am höchsten subventionierte Industrie in der Geschichte der Menschheit. Ja, das heißt, da gibt es sehr, sehr starke Beharrungskräfte und starke Widerstandskräfte, aber halt auch eine enorme Konzentration von Macht und eine über viele Jahrzehnte hinweg gewachsene Skrupellosigkeit. Wenn einem das alles so richtig klar ist, dann versteht man, dass viel von dem, was jetzt hier als Rechtsruck oder so geframed wird, im Endeffekt nicht zuletzt die Interessenspolitik zur Erhaltung fossiler Geschäftsmodelle ist. Also, dass Donald Trump jetzt unbedingt Präsident werden musste nochmal, hat viel damit zu tun, dass die amerikanische Ölindustrie, erstens sind die USA jetzt die größte Öl- und Gasexportnation der Welt seit ein paar Jahren. Und zweitens ist das natürlich eine extrem mächtige Industrie, die weiß Gott wie viele Präsidenten persönlich gestellt hat sozusagen oder Vizepräsidenten oder massiven Einfluss auf die Politik genommen hat mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Diese Industrien haben diese Parteien und diese Art von Politik herbeifinanziert, weil das die Art von Politik ist, die geeignet ist, die Leute mit Dingen abzulenken, die gar nichts mit dem realen Problem zu tun haben, weil man, wenn man über das reale Problem ernsthaft nachdenkt, sehr schnell zu dem Schluss kommt, das ist echt schlimm und wir müssen dringend was machen. Also, dass man gleichzeitig Angst vor Migration hat, aber auf der anderen Seite alles dafür tut, die schlimmste Migrationskrise der Menschheitsgeschichte auszulösen, ist relativ widersinnig. Ne? Aber das geht eben nur, wenn man so von der Realität abgekoppelte Politik möglich macht. Und die haben auch Öl und Gas herbeifinanziert. Und wie gesagt, Wladimir Putin ist ein großer Freund der AfD. Und die AfD ist die einzige echte Klimawandelleugnerpartei Deutschlands. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist auch in Frankreich so, das ist auch in Großbritannien so. Die Parteien, die Russland nahestehen und die sich gleichzeitig aber auch zu Donald Trump hingezogen fühlen, sind immer Parteien, die den Klimawandel leugnen oder anzweifeln. Das ist ein zentrales verbindendes Merkmal.
Ja. Und das zeigt auch, finde ich, noch mal mehr, gegen welche Kräfte man da auch teilweise ankämpfen muss. Auch eben zum Beispiel auch wir in unserer Rolle als Genossenschaft, die sagen eben, Energiewende ist wichtig und wir müssen die vorantreiben. Du besprichst in deinem Buch auch das Thema popkulturelle Identität. Mhm. Und wie würdest du das Thema dazu einordnen, beziehungsweise hast du das Beispiel der SUVs auch gebracht in deinem Buch. Wie hängt das aus deiner Sicht zusammen und ja, warum ist eigentlich der SUV auch so ein schönes Beispiel dafür?
Naja, also beim SUV muss man sozusagen eigentlich zurückgehen in die 70er und wissen, wie es überhaupt zu dieser Fahrzeugklasse gekommen ist. Also in den 70ern gibt es eine Ölkrise. Die amerikanische Regierung sagt, wir müssen jetzt anfangen, Sprit zu sparen, führt zum ersten Mal Flottenobergrenzen für den Benzinverbrauch von Pkw ein. Und es gibt halt Grenzen für klassische Pkw und es gibt andere für kleine Nutzfahrzeuge, Vans, also sowieso Handwerker, Lieferwagen und so. Und in diese Kategorie fällt eben auch der Pickup-Truck. Und in diesem Moment beginnt, also erstmal erfindet Chrysler den Minivan, also ein Auto, das als Familienauto klassifiziert ist, aber eben, was den Verbrauch angeht, in die Van-Klasse fällt. Und gleichzeitig fangen sie an mit Macht, Pickup-Trucks als Freizeitautos zu verkaufen. Und wir haben das in Deutschland irgendwie, glaube ich, alle eher so auf dem Weg der Popkultur mitbekommen. Also wenn man so wie ich in den 80ern aufgewachsen ist und an Pickup-Truck denkt, denkt man an einen Colt für alle Fälle. Ja, ist jetzt gerade noch mal irgendwie als Spielfilm noch mal wieder neu aufgelegt worden mit Ryan Gosling. Da spielt ein brauner, ich glaube ein GMC Sierra Madre Pickup-Truck mit irgendwie so Nebelscheinwerfern oben auf dem Überrollbügel und so eine zentrale Rolle. In jeder zweiten Folge springt das Auto über irgendwelche Rampen oder so. Also ein ganz tolles Auto, was wir als Kinder damals alle ganz toll und begehrenswert fanden. Und dann, was auch viele Leute nicht mehr so auf dem Zettel haben, am Ende von Zurück in die Zukunft, ja, dem Film, den auch jeder gesehen hat, der in den 80ern groß geworden ist. Das Happy End von Zurück in die Zukunft ist, Marty McFly kommt zurück in seine Gegenwart. Und alles hat sich verändert, weil er die Vergangenheit verändert hat. Und seine Eltern sind plötzlich cool und in der Garage steht ein Auto und das ist ein großer, fetter Pickup-Truck. Und das ist das Happy End für ihn, ja, dass da dieses tolle Auto steht. Und also es wurde uns schon relativ deutlich popkulturell und natürlich, also dass die Automobilindustrie da nicht die Finger im Spiel hatte, kann mir niemand erzählen. Es wurde uns sehr deutlich gemacht, dass diese Art von Auto, die in Wahrheit natürlich für den Stadtverkehr und die meisten Zwecke normaler Menschen komplett idiotisch ist, ein absolut begehrenswertes Objekt ist. Und ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, was auf Amerikas Straßen so rumfährt, ja, der Ford F-150, das ist ein LKW, ja, das ist, damit könnte man in Deutschland kämen, in kein Parkhaus, zum Glück, so. Da hat es noch viel besser funktioniert als bei uns, aber auch bei uns ist eben dann das SUV in den 90ern plötzlich zum Fahrzeug der Wahl aufgestiegen. Und da hat bestimmt auch ein bisschen das Echo dieser Filme aus den 70er und 80er Jahren damit zu tun. Generell das Auto als Freiheits- und Befreiungsinstrument und so. Das ist eben was, das zieht sich ja durch die amerikanische und angelsächsische Popkultur eigentlich quer, auch durch alle politischen Spektren. Also ja, von Easy Rider bis, weiß ich nicht, mir fällt kein Beispiel vom anderen Ende ein. Aber wir haben schon alle von kleinen Kindheit auf gelernt, dass Autos mit möglichst großen Rädern erstrebenswerte Fahrzeuge sind.
So. Ja, das stimmt. Das ist halt dann vielleicht nicht der Jeep, sondern halt der VW-Bus, den man, also kann ich mich auch nicht ganz frei von sprechen. So. Das ist ja auch immer das Spannende in diesen Debatten, dass man dann nochmal auch seine eigene Haltung und Sozialisierung auch ein Stück weit reflektieren muss und sollte und das auch ganz spannend ist. Wenn du jetzt auf die aktuelle Zeit blickst, das, was du beschrieben hast, hat sich ja auch über einen relativ langen Zeitraum sozusagen abgespielt, bis wir von der Ölkrise, bis wir fahren heute mit dem SUV durch die Hafen City gekommen sind. Wie bewertest du Social Media im Blick darauf? Vielleicht auch, was das Thema Geschwindigkeit von solchen Debatten angeht.
Ganz aktuell ist, man kann ja jetzt mit KI so leicht Videos machen.
Ne? Ja, das stimmt.
Und ich möchte wetten, dass viele von euren Zuschauerinnen und Zuschauern oder Hörerinnen und Hörern bei Insta oder TikTok oder sonst wo mal so ein Video gesehen haben mit so Autos, die so ganz schnell über so ganz viele Speedbumps, Bodenschwellen hintereinander fahren auf einem geraden Stück Autobahn. Und man sieht so verschiedene Fahrzeuge und manche rasen da einfach irgendwie drüber und andere fliegen in die Luft und überschlagen sich und der Tesla fängt noch in der Luft zu brennen an und so.
Natürlich
und
brennt das Elektroauto.
Halt, das ganze Ding ist halt KI generiert, ja, und es ist wirklich fossile Propaganda, die vielleicht gar kein fossiles Unternehmen gemacht hat, sondern irgendjemand, der einfach nur auf der Suche nach engagementstarken Content ist. Aber so Zeug skaliert dann halt, wo das aussieht wie, ach ja, dieses tolle SUV aus den 70ern, das ist das Einzige, das das kann. Aber keins dieser Autos ist halt wirklich über diese Speedbumps gefahren, ne? Und wenn man genau hinguckt, sieht man es auch. Also man sieht dann auch, wenn man die Kommentare liest, viele Leute sagen schon, ey, guckt euch doch mal die Flammen an. Das ist ja völlig offensichtlich, dass das Fake ist. Ja. Aber soziale Medien sind Desinformationszentrifugen. Das ist das Problem, glaube ich.
Und genau wie du beschrieben hast, in Kombi mit KI dann eben auch noch gefährlicher. Würdest du sagen, wir brauchen eine Regulierung, brauchen wir mehr Regeln für Social Media, aber vielleicht auch für KI-Nutzung? Oder was würdest du sagen, ist eigentlich ein guter Ansatz, um auch diese Räume, in denen ja voll viel Debatte stattfinden kann und sollte eigentlich, und Räume, die total wichtig sein könnten für unsere Demokratie,
ja.
Weil es sind Plattformen, auf denen sich sehr, sehr viele Menschen bewegen, wo wir uns eigentlich super gut miteinander vernetzen können, wo wir uns austauschen können, was ja die Grundidee davon war. Also gibt es Möglichkeiten, die du siehst, auch jetzt vielleicht aus deiner Lehre heraus, wo du dich ja nochmal viel vertiefter damit beschäftigst, als wir das jetzt hier erörtern können, Möglichkeiten, die du siehst, wo du sagst, okay, wenn man die paar Hebel umlegen würde, dann würde es zumindest wieder mal einen Schritt in die richtige Richtung nehmen.
Also ich glaube, das Erste, was man relativ einfach machen könnte, wäre wirklich durchzusetzen, dass Fake Engagement massiver bekämpft wird. Also natürlich können, egal ob das jetzt Meta ist oder X oder TikTok, die könnten alle viel mehr machen gegen Bots.
Ja.
Ja? Und Bots sind natürlich nicht in erster Linie jetzt ein Problem, weil sie irgendwie Desinformation verbreiten, sondern weil sie dem Algorithmus vorgaukeln, dass Dinge mehr Reichweite haben, als sie wirklich haben. Und was das wiederum führt dazu, dass sie mehr Reichweite bekommen, weil ist ja Dollar Engagement, starker Inhalt, zeigt immer noch mehr Leuten. Also es ist relativ leicht, diese Plattformen zu manipulieren. Und dagegen könnten sie technisch etwas machen, da bin ich absolut sicher. Und man könnte sie auch dazu zwingen, glaube ich. Das wäre eine Regulierungsmaßnahme, die wirklich möglich wäre. Das Grundproblem, dass das Geschäftsmodell Aufmerksamkeitszeit ernten, zwangsläufig den Kollateralschaden, Schrott, der die Leute aufregt, kommt nach oben, erzeugt, ist mittlerweile, also ich denke über dieses Thema jetzt seit ungefähr 10 Jahren kontinuierlich nach und habe dazu publiziert und so weiter. Das Geschäftsmodell wird immer dieses Problem erzeugen. Das heißt, eigentlich, das ist eine Lösung, die ich favorisiere, von der ich aber genau weiß, dass die politisch nie durchsetzbar sein wird. Aber was man eigentlich machen müsste, man müsste sagen, Aufmerksamkeitszeit ist das CO2 der sozialen Medien. Ja, wenn du 2 Stunden erntest, ja, weil du jemanden dazu bringst, 2 Stunden durch seinen TikTok-Feed zu wischen, dann kostet dich das 6 € Steuer. Ja, eine Aufmerksamkeitssteuer. Mhm. Also mach die Geschäftsmodelle unattraktiv, indem du die negative Externalität bepreist, so wie den CO2-Preis. Das wäre eine saubere regulatorische Lösung, denn das Grundproblem sind diese Geschäftsmodelle.
Ja.
Das eine andere Lösung, und das machen wir, also wir machen an der HW, seit ich da zur Tür reingekommen bin, ein Medienbildungsprojekt nach dem anderen. Also man kann natürlich schon auch den Leuten ein bisschen was erklären und ihnen klar machen, wie erkenne ich Desinformation, wie funktioniert eigentlich mein Feed, warum sieht das so aus, wie es aussieht und so. Also sie etwas schlauer machen im Umgang mit dem, was sie da benutzen und ihnen vielleicht auch beibringen, dass es ihnen wirklich besser geht, wenn sie ihre Nutzungszeit ein bisschen reduzieren. Das ist mittlerweile tatsächlich so, wenn ich meine Studierenden frage, wie viele von euch haben manchmal das Gefühl, sie haben schlechte Laune, weil sie zu viel Zeit mit sozialen Medien verbringen, gehen alle Hände hoch. Ne?
Ja.
Und wir sehen mittlerweile sogar auch in den ersten Studien, die Nutzungszeit für soziale Medien scheint gerade etwas abzunehmen. Also möglicherweise ist es so, dass die Leute jetzt wirklich sagen, ich mache mal wieder was anderes. Also wir brauchen einfach Alternativen, die vielleicht dann nicht ganz so kommunikativ sind, wobei in Wirklichkeit, ehrlich gesagt, also eine Dreiviertelstunde TikTok auf Autopilot,
sagen, ja.
So viel demokratische Einbindung ist da nicht mehr dabei, ja, in Wirklichkeit.
Das stimmt.
Das ist wie Zappen bis Kanal 327.
Ja, und es ist ja auch so ein ähnliches Bedürfnis, ne, was man früher vielleicht mit dem Fernsehen Zappen befriedigt hat, das holt man sich jetzt da. Ich würde jetzt gerne nochmal den Schwenk mit dir zurück in Richtung deutsche Politik wagen.
Mhm.
Wir haben jetzt schon seit längerem, kann man fast sagen, eine neue Bundesregierung. Und diese neue Bundesregierung beschäftigt sich viel mit dem Thema wirtschaftliche Lage.
Mhm.
Aber zu unserer Überraschung geht es da leider nicht so sehr darum, wie könnten wir zum Beispiel die Energiewende, den Klimaschutz und die Erneuerbaren nutzen, um das wirtschaftliche Potenzial in diesem Land besser zu heben. Obwohl aus unserer Sicht genau in den Erneuerbaren das Potenzial drinsteckt und man eben auch sagen muss, die Erneuerbaren und die Energiewende sind essentieller Grundbaustein für klimaneutrales Wirtschaften. Also sie sind die Grundlage, damit jede andere Wirtschaft in Deutschland eigentlich klimaneutral funktionieren kann. Trotzdem ist die Bundesregierung dabei, die Energiewende auszubremsen. Zum Beispiel, indem wir sagen, ach, der Stromverbrauch wird doch gar nicht so hoch werden. Wir brauchen dann auch nicht so viel erneuerbaren Ausbau. Oder wir bauen eben Gaskraftwerke statt erneuerbaren. Mhm. Warum beschäftigen wir uns in Deutschland immer wieder vielleicht auch mit den gleichen Themen? Also mal sind es auch Atomkraftwerke, die dann nochmal in der Debatte hochkommen, obwohl wirklich jeder weiß, dass es weder technisch noch wirtschaftlich besonders sinnvoll ist. Mhm. Genau, jetzt begegnen uns sehr viel Erdgaskraftwerke oder auch so Themen wie CCS. Was ist dein Blick da drauf?
Also warum das so ist, ist wahrscheinlich die schwierigste Frage von allen. Also einmal, ich glaube, es hat schon was mit Beharrungskräften und auch mit dem politikwissenschaftlichen Konzept Issue Ownership zu tun. Ja, jetzt hat man die ganze letzte Legislaturperiode erzählt, was die Grünen wollen, ist alles Quatsch. Es war energiepolitisch da schon klar, dass das einfach nicht stimmt, sondern dass das halt ist völlig, also das bin jetzt, will keine Werbung für irgendeine Partei machen, aber dass ja. Erneuerbare Energien einfach die sinnvollste Zukunftsweg sind, das ist klar, ja. Das ist auch nicht nur in Deutschland klar, sondern das ist ein globales Phänomen. Das wissen alle rund um diesen Planeten, außer Donald Trump. Man musste sich aber ja irgendwie absetzen und sagen, man hat was anderes. Und ich meine, das fliegt ja jetzt gerade der Union sozusagen bei jedem einzelnen Thema immer wieder in die Ohren. Also vor der Wahl die ganze Zeit über Atomkraft regeln und nach der Wahl dann sagen, ja, ach nee, geht jetzt doch nicht. Ja. Was alle, die sich damit auskennen, vor der Wahl schon wussten, ja, dass das halt einfach wirtschaftlich nicht geht und auch nicht sinnvoll ist. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt, dass diese ganzen, wir machen das jetzt alles anders, Stories, sich gerade in sehr hohem Tempo in Luft auflösen. Also die 20 Gigawatt Gaskraftwerke sind ja jetzt vom Tisch. Ja, jetzt sind es noch 8 und 2 müssen technologieoffen, in diesem Fall stimmt das Wort sogar ausnahmsweise mal, ausgeschrieben werden. Also können auch Batteriegroßspeicher sein. Und die Wärmepumpe verkauft sich jetzt besser als die Gasheizung in Deutschland, dass die deutsche Automobilindustrie nur dann eine Zukunft hat, wenn sie international konkurrenzfähige Elektroautos anbieten kann, hat, glaube ich, mittlerweile auch die Union verstanden, auch wenn sie tapfer immer noch davon redet, dass ein Gesetz für in 10 Jahren irgendwie das Problem sei. Ja, also das sogenannte Verbrenner-Aus, das auch kein Verbrenner-Aus ist, sondern nur sagt, Autos dürfen kein CO2 mehr ausstoßen. Also die Nebelkerzen sind noch da, aber sie werden schwächer, habe ich den Eindruck. Einfach, weil die normative Kraft des Faktischen zuschlägt. Mittelfristig wird ja auch die Industrie sagen, liebe Freunde, ihr habt uns jetzt ganz lang erzählt, die erneuerbaren Energien sind schuld am Strompreis. Aber unter uns, wir wissen schon, dass das nicht stimmt, ja, sondern dass die Faktoren andere sind, nämlich die Netzentgelte und Merit Order und der Preis von Gaskraftwerken. Ja. Wir brauchen aber billigen Strom. Also hört jetzt bitte auf, diese Technologie schlecht zu reden, sondern baut verdammt nochmal erneuerbare Energien aus, weil wir brauchen niedrige Energiepreise und die kriegen wir nur so. Das sieht man in den USA. Ja. Da, die Rechenzentren werden jetzt alle in Texas gebaut, weil da gibt es wahnsinnig viele erneuerbare Energien, ja, in Trumpland, weil es einfach die billigste Art ist, Strom zu machen. Und die Kurven gehen steil nach oben für Erneuerbare und dann direkt hinterher kommen die steil nach oben gehenden Kurven für Batteriespeicher, weil irgendwo muss der überschüssige Sonnen- und Windstrom dann hin. Also ich sage immer, der Markt hat längst entschieden, global. Und nur in Deutschland hat man es noch nicht so richtig mitgekriegt. Aber ich glaube, hinter den Kulissen haben eigentlich alle in Wahrheit schon verstanden, was wirklich Sache ist. Und Katharina Reicher hat tapfer versucht, der deutschen Gasbranche noch ein bisschen unter die Arme zu greifen, aber mit mittelgroßem Erfolg, meiner Wahrnehmung nach.
Ich würde noch mal gerne auf ein Thema mit dir genauer eingehen, weil mich da wirklich sehr interessieren würde, wie du das erklärst und was du vielleicht auch für Hebel siehst, diese Problematik aufzuheben. Das ist das Thema Arbeitsplätze. Mhm. Wir haben nämlich auch das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat in einer Studie, die wir beauftragt haben, untersucht, dass bis 2030, wenn wir beim erneuerbaren Ausbau wie momentan anvisiert bleiben, wir 500.000 Arbeitsplätze in der erneuerbaren Branche haben. Mhm. Und du hast das Thema auch in deinem Buch thematisiert. Und ich finde, es gibt so einen Satz, es sind 2 Sätze. Ja. Aber es ist sehr kurz und knapp, so richtig schön mit Zahlen belegt. Ich lese es einmal vor. Ja. Im Braunkohlebergbau arbeiteten in Deutschland 2011 noch knapp 23.000 Menschen. 2021 waren es noch knapp 18.000. Im Bereich erneuerbare Energien verschwanden im gleichen Zeitraum mehr als 70.000 Arbeitsplätze. Mhm. Und jetzt sprechen wir ja nicht nur von Zahlen, es geht auch um Menschen, aber es geht vor allem, finde ich, ja auch um Arbeitsplätze, die zukunftsfähig sind. Mhm. Und es geht ja auch viel darum, was sollen eigentlich junge Menschen für eine Ausbildung suchen, welche Jobs sollen die suchen. Und da finde ich das so verheerend, dass wir Arbeitsplätze abbauen in Branchen, in Wertschöpfungsketten, die so signifikant wichtig sind, für natürlich für den Klimaschutz, aber im Endeffekt auch für unseren Wohlstand. Das muss man ja einfach auch so anerkennen. Was würdest du sagen, ist vielleicht ein guter Hebel, um sozusagen die Gleichwertigkeit zumindest mal von Arbeitsplätzen herzustellen, dass wir nicht in der Debatte immer wieder darüber reden, welche Arbeitsplätze gibt es in den fossilen. Und natürlich müssen wir die Menschen da auch begleiten in der Transformation, aber es gibt eben auch viele, viele Arbeitsplätze in der erneuerbaren Branche, die auch jetzt ja wieder auf der Kippe stehen, wenn es zu befürchten droht, dass die Bundesregierung den erneuerbaren Ausbau bremst.
Ja, also Ich sag mal, das ist auch ein kommunikatives Problem der Branche selbst, das muss man relativ deutlich sagen. Ne? Also, wir sind übrigens auch die Wirtschaft, habe ich für meine Begriffe immer noch zu selten gehört von Unternehmen aus eurer Branche, ja? Dass ihr seid zu leise, schon seit vielen Jahren. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Und das ist auch natürlich ein Traditionsproblem. Also der Kohlekumpel ist halt in Deutschland irgendwie so ein Topos, ne? Und alle wissen, wie der aussieht. Und es gibt da irgendwie künstlerische Fotografien von Leuten mit Kohlestaub im Gesicht und so. Und der Windkumpel ist aber kein Topos. Und es gibt auch, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, bekenne ich jetzt, in welcher Gewerkschaft Leute organisiert sind, die zum Beispiel in der Windenergiebranche arbeiten. Aber wir haben halt so Traditionsgewerkschaften, Bergbau, Chemie, Energie und so weiter, die doch eher, also die zum Teil mittlerweile schon sehr progressive Positionen vertreten bei dem Thema, aber andere halt auch nicht so. Ja. Ne? So aus dem Metall- und Elektrogewerbe und so, da sind auch die Arbeitnehmervertretungen in ihrer Sichtbarkeit eben doch vergleichsweise konservativ, was diese Themen angeht. Ja. Das ist, glaube ich, ein Teil des Problems. Und also, dass wir über diese paar tausend Arbeitsplätze in der Braunkohle, weiß Gott, wie viele Talkshows sehen mussten, während wir über 10.000 von Arbeitsplätzen in Zukunftsbereichen irgendwie kein Wort verloren wurde, das ist sicher, da haben die Medien auch sich nicht mit rumbedeckt, muss man sagen, aber da hat auch die Branche selber, finde ich, nicht sehr effektiv kommuniziert. Das muss man schon auch sagen. Man muss auch schon selber sagen, dass sind bei uns gehen Arbeitsplätze verloren. Und, ja. Und das so laut sagen, dass das dann auch in Berlin gehört wird. Und dann kommt dazu, das ist auch ein parteipolitisches Thema, ja, also die Kohle zum Beispiel ist eben in Deutschland ja jetzt nicht ein primär oder nur ein Thema der Union, sondern auch sehr, sehr lange der SPD, ja, Nordrhein-Westfalen. Da ist RWE irgendwie mehr oder weniger Teil des Bundeslands, ja. Weiß Gott, wie viele Bürgermeister sind da irgendwie mit ihren Kommunen Anteilseigner und so. Also diese Branchen sind zum Teil sehr, sehr tief verankert in überparteilichen Strukturen in diesem Land. Und diese neuen Branchen sind es nicht. Und haben deswegen offensichtlich auch weniger Zugang zu Politik und Zugang zur Öffentlichkeit. Aber das muss sich wirklich schleunigst ändern, weil sonst wird es noch schlimmer, ist ja klar.
Kann ich gut verstehen, deine Einschätzung. Und ich glaube, genau, ein bisschen Selbstkritik ist ja auch angebracht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen, ja, dass die Netzwerke, die erneuerbaren Branche sich ja erst aufgebaut hat, natürlich in den anderen Branchen ganz anders bestehen. Und ich glaube auch, dass es viel unterschätzt wurde in der Branche, weil das Gefühl ja schon ist, wir tun doch das Gute und das Richtige und das wird schon für sich selber sprechen. Mhm. Und das mag auch ein Stück weit so sein, dass eigentlich haben wir ja die einfachere Erzählung. Also ob das jetzt Stromerzeugung aus Wind und Sonne ist oder die Wärmepumpe, wir haben eine saubere Luft und eine saubere Umwelt. Das ist schon eigentlich die positivere Geschichte als, ja, du kannst ruhig noch weiter verbrennen und so schlimm ist es, wird es schon nicht werden. So. Deswegen, ich glaube, eigentlich steckt sehr, sehr viel Musik in den Geschichten, die wir in dieser Branche erzählen könnten. Aber ich gebe dir auch recht, dass wir da, glaube ich, noch mal stärker deutlich stärker werden kann.
Also man muss auch sagen, das trifft auch auf die Politik natürlich zu. Also es ist, ich meine, wir wissen, dass die Öl- und Gasindustrie, insbesondere in den USA, die haben in 50 Jahren mit vielen, vielen Milliarden eine globale Industrie zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung aufgebaut. Und die existiert immer noch. Die hat nicht 2015 plötzlich aufgehört mit dem Pariser Klimaabkommen. Ja. Und 2019, glaube ich, dann kam da Fridays for Future, da waren sie ein bisschen überrascht. Ja, plötzlich dreht sich irgendwie der Wind und es gibt auf einmal eine weltweite Klimabewegung und so, hoje. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann haben sie sich neu aufgestellt und sich neue Narrative überlegt, mit denen sie aber es immer noch sehr leicht haben, weil die Knöpfe, auf die man drücken muss, sind psychologisch betrachtet alle ganz einfach. Also wir, die Menschen machen halt lieber weiter das, was sie die ganze Zeit schon machen. Und sie lieben ihr Auto. Und zwar dieses. Und sie finden es schön, wenn es Krach macht, wenn man aufs Gas tritt und so. Und da sind so viele verschiedene, tief im Alltag und im Bewusstsein, in der Identität verankerten Facetten, dass es ganz leicht ist, mit so ein bisschen, der Trick ist ja immer irgendwie Zweifel säen. Ne? Das war vorher, die gleichen Leute haben das ja bei der Tabakindustrie, für die Tabakindustrie auch schon gemacht. Also solange ich nur ein bisschen Zweifel sähe, reicht es schon, um dafür zu sorgen, dass die Leute ihr Verhalten nicht verändern. Und ein bisschen Zweifel daran säen, ob das Elektroauto wirklich besser ist oder ob das nicht vielleicht doch das Stromnetz in Gefahr gerät, wenn wir zu viel erneuerbare Energien ausbauen und so weiter, reicht dann, um die Beharrungskräfte am Leben zu erhalten, sozusagen. Ja, es war, und da hat auch sowohl die E-Automobilitätsbranche als auch die erneuerbare Energienbranche, glaube ich, ist dieser globalen Industrie zur strategischen Kommunikation extrem naiv gegenübergetreten. Das war völlig klar, dass die nicht einfach nichts machen. Ja. Und dann haben sie halt das gemacht, was sie vorher auch schon gemacht haben, nur mit ein bisschen anderen Argumenten. Und wenn man das strategisch tut, während die anderen eigentlich strategisch wenig tun, dann kann man damit relativ weit kommen, sehen wir jetzt. Aber nur relativ weit, denn wie gesagt, die fossilen Brennstoffe sind eine sterbende Branche. Das wissen die auch ganz genau. Es ist nur die Frage, wie lange es dauert. Ich stelle mal die Quizfrage für euer Publikum. Wie viel Prozent der zugebauten Kapazität im Jahr 2024 war erneuerbar? Einmal raten im Kopf. Weltweit neue Kapazität zur Erzeugung von Strom. Wie viel Prozent war erneuerbar? Richtige Antwort ist, 22 waren es 83%, 23 waren es 86% und 24 waren es 92,5%.
Das ist ganz lustig, ein Kollege hat gerade genau das Gleiche mit mir gemacht.
Ja.
Und ich war halt wirklich so, naja, wahrscheinlich vielleicht so 40-50%.
Ja, genau. Und du arbeitest in dieser Branche,
ja,
ne?
Ja, ich arbeite und in dieser Branche.
Ich habe die Frage schon bei der Solar World in München gestellt, ja, und bei einem Kongress für Cleantech-Investoren und bei Nachhaltigkeitskonferenzen. Nirgendwo sind den Leuten diese Zahlen bekannt.
Ja.
Und das heißt, eigentlich ist es relativ leicht, den Leuten gute Laune zu machen, indem man ihnen einfach nur erzählt, was tatsächlich wirklich passiert auf dem Planeten. Wir haben halt in Deutschland so eine komische politmediale Kommunikationsblase im Moment, in der die Realität völlig anders aussieht als sie. Also die Energiewende ist ein deutscher Alleingang. Ja, das ist einfach kompletter Blödsinn, absoluter Blödsinn. Und der Verbrennungsmotor ist die Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Nein, der Verbrennungsmotor schrumpft seit 2017.
Weltweit. Ja, und steht in internationalen Märkten in Hallen rum, weil er nicht verkauft wird.
Genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig und das dreht dann auch die diskursive Atmosphäre, den Leuten klarzumachen, wie die Welt eigentlich wirklich aussieht im Moment. Und bin in der glücklichen Situation, das sozusagen Multiplikatoren ausbilden zu können, die das machen und gleichzeitig zu einem doch relativ großen Publikum jede Woche da beim Spiegel sprechen zu können. Zu dem wiederum viele Journalistinnen und Journalisten gehören. Also ich habe so den Eindruck, wenn man relativ deutlich zum Beispiel sagt, oft sagt übrigens dieses Großspeicherthema, das passiert jetzt wirklich, dann sagen alle erstmal, nee, das kann irgendwie gar nicht sein. Und man hat uns die ganze Zeit gesagt, das mit den Batterien, das geht gar nicht. Und dann guckt der Erste nach und der Zweite und dann gibt es irgendwie eine Geschichte in der Tagesschau und noch eine Geschichte hier. Und langsam dreht sich der mediale Wind und den Leuten wird klar, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, das ist wirklich so. Also ich glaube, auf diese Hebel immer wieder zu drücken, das ist irgendwie das für mich, das, was mir das stärkste Selbstwirksamkeitsgefühl gibt im Augenblick.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du tatsächlich auch viele Hebel, wie du gerade beschrieben hast, in der Hand hältst dafür. Wir haben dich vorher gefragt, welchen Song du auf unsere Playlist setzen willst, weil wir genau alle Gäste fragen, welcher Song gibt einfach gute Laune, Zuversicht, aber auch Hoffnung, weil Musik natürlich auch manchmal einfach gut tut und hilft, wenn man doch mal einen düsteren Moment hat, sich einen guten Song anzumachen. Welchen Song hast du uns mitgebracht?
Ich habe ausgesucht Future Starts Slow von The Kills. Erstens, weil es einfach ein Hammer-Song mit einem unglaublichen Gitarrenriff ist. Und zweitens, weil, also man darf den Text jetzt nicht Wort für Wort irgendwie abklopfen. Ne? Der handelt schon noch von ein bisschen was anderem. Aber Future Starts Slow passt gut zu dem, was gerade passiert, nämlich Exponentialfunktion. Und wir haben eben exponentielles Wachstum bei den Erneuerbaren, exponentielles Wachstum bei der Elektromobilität, exponentielles Wachstum bei Batteriespeichern. Und exponentielles Wachstum hat die Eigenschaft, am Anfang langsam zu sein, langsamer als lineares, und dann irgendwann immer schneller zu werden. Ja? Und deswegen, also ich finde, Future Start Slow trifft es ziemlich perfekt.
Cool. Ich setze auch noch einen Song auf die Playlist. Genau, und zwar einen, der, finde ich, auch gute Laune macht, obwohl der Titel vielleicht nicht ganz so gut klingt, aber was ich sehr passend auch zu deinem Buch fand. Mal gucken, vielleicht hörst du ihn dir mal an. Er heißt Boys Do Cry von Do Cry. Okay. Ja, also auch Jungs weinen von Il Civetto. Und ich finde den Text sehr, sehr passend zu dem, was wir auch heute diskutiert haben. Und genau, auch der Beat und der Song und die Band machen einfach richtig gute Laune. Und in diesem Sinne, mit sehr guten Songs, möchten wir uns von den Menschen, die zuhören, verabschieden. Und ich sage dir vielen, vielen Dank, Christian. Vielen Dank für all die Informationen, mit denen du uns versorgt hast, mit den Einblicken auch in deine Arbeit und mit der tiefen und genauen Analyse, mit der wir uns heute beschäftigen konnten.
Danke für die Einladung.
Danke dir. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Kommentar da oder ein Like oder teilt diese Folge mit Freundinnen und Bekannten. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen bei der nächsten Folge Energieaustausch.